Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria bei Spiritualität. Heute werfen wir wieder einen Blick zu den Ostkirchen. Wir haben in der letzten Sendung mit Frau Magistra Maria Dufner, die ich nun ganz herzlich in Rankweil begrüße. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Und in der letzten Sendung, da möchte ich ein bisschen anknüpfen, haben wir eben so Unterschiede festgemacht oder eben erzählend und in die Kirche uns bewegend, aber auch die Unterschiede in liturgischen Feiern, was hier die Schwerpunktsetzungen sind in der Ostkirche im Gegensatz zu unserer lateinischen Tradition. Und heute haben wir das Thema Eucharistie. Das ist ein ganz großes Thema. Und wenn ich da nur verweisen darf auf die Einleitung von Papst Johannes Paul II., der in seiner Enzyklika über die Eucharistie geschrieben hat, die Kirche lebt von der Eucharistie. Diese Wahrheit drückt nicht nur eine alltägliche Glaubenserfahrung aus, sondern enthält zusammenfassend den Kern des Mysteriums der Kirche. Darüber werden wir heute ganz ausführlich sprechen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die Frau Magistra Dufner vielleicht heute zum ersten Mal in der Sendung als Referentin erleben, möchte ich noch sagen, sie ist verheiratet, sie hat 6 Kinder und sie ist in Rankweil zu Hause und unterrichtet an der Höheren Technischen Lehranstalt in Dornbirn Religion. Und sie ist Expertin, was die ostkirchliche Tradition anlangt, und somit wollen wir gleich einmal ins Thema einsteigen. Und da möchte ich am Anfang noch ein Zitat bringen, weil das sehr viel ausdrückt von dem, worüber wir heute reden möchten, nämlich aus der Konstitution über die Heilige Liturgie aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die Nummer 8. Dort heißt es über die Liturgie: In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er erscheint als unser Leben und wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. Sehr vieles zum Nachdenken. Frau Magistra Dufner, wenn das jetzt Theologen, Priester, Bischöfe in der Ostkirche so lesen, könnten Sie das voll und ganz eben auch teilen?
Selbstverständlich. Ich habe den starken Verdacht, dass das östliche Verständnis aus der östlichen Tradition da ganz stark hereingewirkt hat. Es ist ja bekannt, dass gerade auch Papst Johannes der 23. lange Jahre auf dem Balkan und in Griechenland päpstlicher Gesandter war und dort diese Liturgie ja auch kennen und schätzen und lieben gelernt hat. Das ist bekannt. Und es waren ja auch die östlichen Christen durch Delegationen vertreten. Patriarch Maximus IV., also ein unierter Christ, also der mit Rom in Einheit steht, aber der östlichen Tradition angehört, der hat da also auch ganz stark mitgearbeitet. Ja, es ist ein Faktum, in der griechischen Tradition spricht man von der heiligen und göttlichen Liturgie. Da ist das alles zusammengefasst, was in dieser Konzilserklärung ausgedrückt ist. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem, es ist das himmlische Jerusalem aus der Apokalypse gemeint, gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. Genau das wird in der göttlichen Liturgie in der griechischen Tradition versucht man das lebendig werden zu lassen. Wenn ich mit westlichen Christen über byzantinische Gottesdienste spreche, dann rümpfen manche die Nase und sagen byzantinisch und haben da im Hinterkopf Glanz und Gold und Weihrauch und aufwendige Gesänge. Es wird in den Augen mancher übertrieben, was die Pracht, die Äußerlichkeit angeht. Mag sein, dass es mancher Priester, der ja auch nur ein Mensch ist, auch ein wenig zur Selbstdarstellung braucht. Faktum ist aber, dass der Christ die Sehnsucht hat, ein kleines Stückchen vom Himmel zu erleben, mit dem Heiligen, mit dem Göttlichen in Berührung zu kommen. Und da kann es nicht schön genug sein, da kann es nicht stimmig genug sein. Es gehört zu den Attributen Gottes, dass er der Eine, der Wahre, der Gute ist, und zu dem Guten gehört das Schöne. Und es ist doch ein Faktum, eine Erfahrung, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, wenn es einfach schön ist, wenn es stimmig ist, wenn es passt, dann kann ich mich öffnen, dann bin ich aufnahmebereit. Und genau das wird mit dem Innenraum der Kirche, der dann ausgemalt ist, mit dem Goldglanz der Ikonen, die ein wenig von der himmlischen Herrlichkeit durchschimmern lassen, ausgedrückt.
Wenn wir jetzt anknüpfen, vielleicht noch an die vergangene, an die letzte Sendung. Wir betreten den Gottesraum, die eine Kirche in der griechischen Tradition. Und wir sehen hier viele Lichter, viele Kerzen. Wir in unseren Breiten sind ja es gewohnt, zunächst einmal den Blick dorthin zu lenken, wo das sogenannte ewige Licht brennt. Ist das eine ähnliche Tradition, wenn man das Gotteshaus dort betritt?
Ja und nein. Bei den heiligen Ikonen, also heiligen Bildern, bei den Ikonen, dort brennen Öllampen und die symbolisieren auch die Präsenz. Ich bin im Gottesdienstraum, im Kirchenraum, in der Gemeinschaft der Heiligen. Da wird mir das ganz vor Augen gestellt und selbstverständlich in der Präsenz Gottes, weil vorne an vornehmster Stelle von uns aus gesehen auf der rechten Seite von der mittleren Türe, der königlichen Türe, ist die ganz große Christus-Ikone, ebenfalls mit einem Öllämpchen, das brennt. Und da fühlt sich der Christ tatsächlich in der Präsenz Gottes. Und Christus, das Christusbild ist ja das Bild Gottes. Denn gerade in der griechischen, in der Tradition, also die, es hat eine Zeit gegeben im Mittelalter und in der Neuzeit, wo die westliche Maltradition sehr stark auch die Ikonenmalerei beeinflusst hat. Und da kam dann das Bild für Gott, also der alte Mann mit Bart, auch in die Ikonenmalerei hinein. Aber in der eigentlichen Tradition heißt es, also man kann ja Gott nicht malen, denn im Johannesevangelium heißt es ja, Gott hat niemanden gesehen. Und Philippus sagt zu Jesus, zeig mir den Vater, zeig mir Gott. Und Jesus sagt darauf, Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und damit ist das Gott, ist das Christusbild das Gottesbild im in der byzantinischen Tradition. Und Christus ist voll präsent. Also den kann man nicht übersehen. Und sie spielen natürlich auf die Realpräsenz in den eucharistischen Gaben an. Die gibt es auch. Es gibt einen Tabernakel, wo das Brot für die Krankenkommunion aufbewahrt wird. Aber diese persönliche Begegnung mit Christus im Bild und dann in der Liturgie, die Begegnung mit Christus im Wort wird viel stärker als Gottesbegegnung empfunden, als wir in der westlichen Tradition diese Realpräsenz in den eucharistischen Gaben wahrnehmen, die im Tabernakel sind.
Machen wir vielleicht einen kleinen Sprung, nämlich in die Liturgie selbst hinein. Versetzen wir uns in die Situation, wir feiern, wir würden jetzt mitfeiern, eine Eucharistiefeier in einer ostkirchlichen Tradition. Und da fällt uns westlichen Christen ja natürlich auf, dass eben der Altar, wo das Hochgebet beginnt, die Konsekration vor sich geht, ja nicht sichtbar ist für die Mitfeiernden. Die Ikonostase, eine Frage gleich vorweg, wie alt ist diese Tradition? Kann man das nachverfolgen? Ab welchem Jahrhundert hat man das so gefeiert, hinter der Ikonostase?
Ich kann da jetzt keine Jahreszahl angeben. Ich weiß nur, dass sowohl im Osten wie auch im Westen, im Westen heißt das Ding der Lettner, also etwa gleichzeitig entstanden ist wie die Ikonostase. Nur die Ausbildung mit den Ikonen und diese Theologie, die dahinter steht, das ist dann typisch östlich, weil der Westen hat diese ganze Entwicklung des Bildes, der Bilderverehrung, Ikonenverehrung und so weiter nicht so mitgemacht. Und für den Westen ist das siebte Konzil irgendwo unverständlich geblieben, wo es dann geheißen hat, die Verehrung gilt nicht dem Bild, man betet nicht ein Bild an, sondern die Verehrung geht auf den über, der hinter dem Bild steht, also auf die Anbetung auf Gott, geht auf Gott über, wenn es eine Christus-Ikone ist, die Verehrung dem Heiligen, der da abgebildet ist.
Nun, Sie haben es schon eingangs erwähnt, ist ja auch in der ostkirchlichen Tradition, in der Feier der Heiligen Liturgie, sehr viel Sinnhaftes, Sinnenhaftes wahrzunehmen, Weihrauch, aber auch die Gesänge. Vielleicht können wir uns ein bisschen einstimmen in diese liturgischen Gesänge, die auch die Eucharistie im Wesentlichen beschreibt und mitträgt.
Ich habe als ersten Gesang eigentlich etwas vorbereitet oder vorgeschlagen, was vielleicht ganz eigenartig klingt. Bei uns ist das Fürbittgebet nach der Predigt, nach dem Evangelium vorgesehen. Es mag frappieren, dass die Liturgie mit einer Fürbittreihe beginnt. Und da ist das erste Mal für den Gläubigen, der da jetzt mitfeiert, die Liturgie beginnt ja schon lange vorher mit der Gabenbereitung, die aber im Verborgenen geschieht. Die ersten Sätze des Priesters oder des Diakons, wenn ein Diakon da ist, ist der Ausdruck des himmlischen Friedens, des Shaloms, der ja eine große Sehnsucht ist für den Menschen. Die erste große Fürbittreihe beginnt mit den Worten: In Frieden, lasst uns beten zum Herrn. Und dann geht es, ich sage immer, diese Fürbittreihe ganz am Anfang, das ist ein Abstellen von all den Sorgen vor dem Altar, dass wir dann aufrecht stehen können. Wir wissen unsere Sorgen und unsere Nöte da wohl deponiert. Und wir rufen dem Herrn, das Herr erbarme dich zu, das Kyrie eleison, das ja im Römischen Reich ein Huldigungsruf an den Kaiser war. Das darf man auch nicht vergessen. Ich möchte jetzt einfach ein Stück in die Friedensektenie hineinhören, in diese Litanei, in Frieden, die mit den Worten beginnt: In Frieden, lasset uns beten zum Herrn.
Im Frieden, lasst uns beten zum Herrn.
In Frieden, lasset uns beten zum Herrn. Und die Entlassung dann, um jetzt einen Bogen zu spannen, der die ganze Liturgie einrahmt, die Entlassung lautet auch wieder: Gehen wir in Frieden. Dieser Shalom, der uns zugesagt ist, begleitet uns und der ist göttlichen Ursprungs. Da geht es nicht darum, dass man keinen Streit hat, sondern es geht um diesen inneren Frieden, den wir nicht machen können, der uns geschenkt werden muss. Und der eigentlich die Basis ist, dass wir auch in Frieden miteinander leben können, den Frieden weitergeben können. Die Liturgie steuert dann dem ersten Höhepunkt zu, der Begegnung Christus, der Begegnung mit Christus im Wort. In einer ganz feierlichen Prozession wird aus dem Altarraum, der den Himmel darstellt, das Evangelienbuch in den gläubigen Raum hereingetragen. Gott kommt in die Welt durch den Logos, durch das Wort, das vom Vater kommt. Und was bleibt denn da dem einzelnen Menschen übrig, als zu staunen und als anzubeten? Der Chor singt, kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus. Und das wollen wir jetzt hören. Evangelienbuch ist hereingetragen, das Wort Gottes ist unter uns, ist lebendig. Und wir hören es. Es kommen noch Tagesgesänge, aber dann kommt wie bei uns Lesung, Alleluja und Evangelium. Das Evangelium wird immer gesungen, ganz feierlich. Es ist die Begegnung mit Christus selbst. Christus spricht zu uns und wir können ihn hören, wir können ihn verstehen. Danach schließen wieder Fürbitten an. Es wurden früher nach dem Evangelium die Katechumenen hinausgewiesen, denn nun beginnt die eigentliche Eucharistiefeier und die durften die Katechumenen erst nach ihrer Taufe mitfeiern. Die Eucharistiefeier beginnt nun, wie das bei den orthodoxen Christen heißt, die Liturgie der Gläubigen, beginnt nun ebenfalls mit einer Prozession. Die Gaben, Brot und Wein, sind bereits vor der Liturgie auf einem Seitenaltar vorbereitet worden oder auf einem Seitentischchen und die werden nun ganz feierlich hereingetragen. Es ist da bereits für einen orthodoxen Christen, wird da die Heiligkeit der Gaben bereits gesehen, obwohl sie noch nicht konsekriert sind. Und daher ist dieser Einzug, diese Prozession ein ganz besonders feierliches Ereignis. Zudem singt hier der Chor einen besonderen Gesang. Wir stellen auf geheimnisvolle Weise die Cherubim dar und singen der lebenspendenden Dreieinigkeit den Lobgesang des dreimal heilig. Lasst uns jede irdische Sorge ablegen, um den König des Alls aufzunehmen, den englische Heerscharen unsichtbar begleiten. Alleluja. noch einmal, wir stellen jetzt in dieser Liturgie die Cherubim und die himmlischen Heerscharen dar. Wir sind an dieser Stelle im Dienste Gottes. Der Chor, der ja nur stellvertretend für das Volk singt, das heißt, wenn die Leute den Gesang können, dann singen sie mit. Die sind sich ein kleines bisschen auch dessen bewusst, was sie da tun. Und dieses alle irdische Sorgen lasst uns nun ablegen, das haben wir getan in den Fürbitten, die da einige Male bereits stattgefunden haben. Also wenn Sorgen hochkommen, sind wieder Fürbitten da, dass wir sie ablegen können, dass wir werden mitgetragen vom Gebet der anderen und wir tragen die anderen mit und wir können unbelastet das Geheimnis dieses Gottesdienstes jetzt feiern. Wir hören das Cherubikon.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute bei Spiritualität hören Sie Gesänge aus der heiligen Liturgie der ostkirchlichen Tradition. Frau Magistra Maria Dufner bringt uns diese Liturgie etwas näher und wir hören und erkennen auch die Unterschiede zur lateinischen Tradition. Soeben war das ein Gesang zur Prozession, zum Hereinbringen der Gaben. Wenn wir jetzt anschließen eben an unseren Ablauf in der lateinischen Tradition, dann wäre das ja jetzt sozusagen die Gabenbereitung. Aber zuvor beten wir ja immer bei der Sonntagsmesse, bei der Eucharistiefeier am Sonntag, das Glaubensbekenntnis. Hat das auch einen fixen Stellenwert?
Ja, selbstverständlich. Bitte, das Glaubensbekenntnis wird nicht gebetet, das wird bekannt.
Ja.
Ich stehe dazu, ja. Das glaube ich.
Ja.
Und das wird also ganz nachdrücklich nach diesem großen Einzug dann gesungen, gebetet.
Mhm.
Und zwar immer, wenn Liturgie ist, wird immer das große Glaubensbekenntnis, das Nizeno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis bekannt. Also so wie bei uns in der Werktagmesse, dass man es dann auslässt, gibt es nicht.
Ja.
Werktagsmesse geht genauso lange wie die Sonntagsmesse.
Und nach diesem Bekennen des Glaubens wäre ja bei uns eben in der Reihenfolge eben die Gabenbereitung.
Und die Gabenbereitung ist vor der Liturgie, die macht der Priester alleine. Das verwirrt manche Leute, weil da der Priester bereits angezogen rumläuft, vor allem westliche Christen, die kennen sich da nicht aus, bin ich jetzt zu spät? Übrigens, kleine Anmerkung, man kann nicht zu spät kommen, denn die Liturgie findet ja im Himmel statt und da auf der Erde, das ist nur ein Abbild. Und die Liturgie im Himmel ist ewig und wir klinken uns mit der Liturgie, mit unserem Tun in die himmlische göttliche Liturgie ein. Das heißt, ich kann nicht zu spät kommen und ich kann auch nicht zu früh weggehen. Weil es ist ständiges Gebet, ständiger Lobpreis Gottes.
Dennoch setzen wir jetzt gedanklich fort, jetzt kommen wir zum Kern der Liturgiefeier, zum Hochgebet, das ja dort wie da mit der Präfation beginnt.
Genau,
und da zitiere ich nur diesen einen Satz, der drückt ja das aus. Und in der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. Und die Präfation ist in der ostkirchlichen Tradition ganz ähnlich.
Ja, nur wird sie, also die Einleitung zur Präfation, die bei uns der Priester sagt, die singt der Chor, beziehungsweise das Volk. Also der Priester sagt, genauso wie bei uns dieser Dialog, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und mit deinem Geiste. Erheben wir die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Und dann sagt der Priester, lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Und wir sagen jetzt nur kurz drauf, es ist würdig und recht. Bei den östlichen Christen heißt es ist würdig und recht, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist anzubeten, die wesensgleiche und ungeteilte Dreifaltigkeit. Und währenddessen betet der Priester halblaut, manchmal hört man es, den größeren Teil der Präfation und es wird nur der Schlussteil laut gesagt. Bei uns ist es so, ich weiß nicht, wie viele Leute sich das eingestehen. Ich höre es halt von den Schülern, die halt das noch geradeweg raus sagen. Bei der Präfation schalte ich nach dem zweiten Satz ab, weil das geht irgendwie über den Kopf hinweg und ich singe dann eigentlich erst beim Heilig wieder mit. Und das ist im Grunde genommen schade, weil bei uns hört die Präfation, jede Präfation, mit den Worten auf. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, da wird das genau angesprochen, was im Cherubikon in der östlichen Tradition schon anklingt. Wir sind jetzt die himmlischen Heere, also es ist sogar noch ein bisschen mehr. Hier auf Erden stellen wir diese himmlischen Heere dar und wir haben die Aufgabe, es gehört zu unseren schönsten Pflichten, Gott zu danken, ihm zu loben, ihn zu preisen. Und in der byzantinischen Tradition sagt der Priester am Ende der Präfation eben laut, manchmal fängt er da schon ein bisschen früher an, wir sagen dir auch Dank für diesen Opferdienst, den aus unseren Händen du gnädig anzunehmen geruhst, obwohl Tausende von Engeln, Erzengeln, Zehntausende von Engeln, die Cherubim und die sechsflügeligen, vieläugigen Seraphim fliegend und schwebend dich umgeben, die das Siegeslied singen, jauchzen, rufen und sprechen. Und dann setzt man ein mit dem Heilig, 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 Herr Sabaoth. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Also das ist voll gleich. Und dann kommt, genauso wie bei uns, die Wandlung, Einsetzungsbericht, die Epiklese, das Herabrufen des Heiligen Geistes auf die Gaben, der diese Wandlung auch bewirkt. Es ist nicht der Priester, der wandelt, sondern es ist der Heilige Geist, der wandelt.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal vielleicht nachfragen, was das für eine tiefere Bedeutung hat oder warum man das macht, im Verborgen vor den Augen der Mitfeiernden hinter der Ikonostase diese Wandlung zu vollziehen oder geschehen zu lassen. Gott.
Kein Auge hat es gesehen. Wir können es nicht fassen, was da passiert. Und auch wenn wir jetzt die Bewegungen sehen des Priesters, aber das, was eigentlich geschieht, können wir nicht erfassen, das können wir nur glauben. Und in der lateinischen Tradition hat es ja dann durch die Liturgiereform einen Paradigmenwechsel gegeben, wo dann das Abendmahl, die Abendmahlsgemeinschaft viel stärker betont wurde, wie überhaupt auch in der lateinischen Tradition Christus, der Mensch, viel stärker betont wird. Gott ist in die Welt gekommen, ist Mensch geworden, ist einer von uns geworden, damit wir Gott erfahren können, damit wir Gott begegnen können. Aber wir brauchen diese menschliche Nähe, wir brauchen das Menschliche und deshalb ist es auch durchaus berechtigt, dass wir sagen, wir bringen diese Abendmahlsgemeinschaft ein Stück näher.
Hat es natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es in vielen Formen oder Experimenten, möchte ich fast sagen, so ein bisschen banalisiert worden ist auch.
Die Gefahr besteht natürlich. Ja? Und es ist bei uns wirklich auch die Gefahr, das Göttliche aus den Augen zu verlieren, dass das Himmlische nicht mehr gespürt wird. Vor allem, wenn dann die Kirchen sehr kahl sind, Betongaragen, entschuldigen diesen Ausdruck, aber manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass eine Betongarage ohne Bilder, vielleicht irgendwo ein paar Kerzen und ein nacktes Kreuz, es ist irgendwo kalt in der Kirche. Ja? Drückt natürlich die Armut Christi aus, aber auch arme Leute können schön feiern. Die haben noch irgendwo was Besonderes im Schrank, um ein Fest festlich zu machen. Und aus lauter Angst, dass man da irgendwo in einen Pomp hinein verfällt, bleibt man dann auf einer Kargheit sitzen, die es sehr schwer macht, sich zu öffnen. Während man, das ist die Gefahr von der anderen Seite, in der griechischen Tradition läuft man dann schon auch Gefahr, den irdischen Jesus zu vergessen, dass er Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern. Aber es ist ein Stück weit auch die Sehnsucht des Menschen, im grauen Alltag, in den Mühen und Sorgen und Nöten auch mal ein Stück Himmel zu erfahren, um sich wieder öffnen zu können und weil das auch entspannend wirkt und wieder Hilfe für den Alltag gibt.
Stichwort Erfahrung, wenn jetzt die Mitfeiernden in der Liturgiefeier stehen und die Wandlung vollzieht sich, das Hochgebet ist im Gange sozusagen. Wie erfährt man als Mitfeiernder, ja wann, was jetzt gerade geschehen ist oder wann das zu Ende ist? Wie geht das vor sich in der Korrespondenz zu den Mitfeiernden und die Priester hinter der Ikonostase?
Ja, umgekehrt. Es ist ein dauernder Wechselgesang, Wechselgespräch. Der Priester betet teilweise laut und der Chor antwortet wieder. Und zwar sind das Das ist auch ein Vorwurf an die griechische Tradition, dass die Gesänge kaum wechseln. Es sind nur die Tagesgesänge vor der Lesung, die sich ändern. Aber sonst hat man ein ganz ein festes Gerüst und da weiß man ganz genau, wie weit man ist und was jetzt dran ist. Und wenn der Priester nach dem Einsetzungsbericht sagt, wir bringen dir dar das Deinige von den Deinigen in allem und für alles, das heißt, wir bringen Gott das, was er uns gegeben hat, da, damit wir es verwandelt wieder bekommen können, da ist ganz klar, an welcher Stelle man ist. Da ist also vom Verständnis her, eben weil es ein dauernder Dialog ist, wie es einmal ein Chorsänger ausgedrückt hat, einer singt immer. Ja? Die Zeiten, der Gläubige hat da genug Zeit zum Meditieren, um still zu werden, sich berühren zu lassen. Er kann mitsingen, aber es betrifft ihn dann doch auch wieder sehr stark und er steht dann voll in diesem Geschehen drinnen. Man kann das sehr schwer rüberbringen, man muss ein Stück weit das auch erleben. Vor allem, ich habe noch nie in einer orthodoxen Kirche auf die Uhr schauen müssen. Weil man da so mit hineingenommen wird, hineingetragen wird, dass man, und das ist eben auch ein Stück vom Himmlischen, man wird zeitlos. Man merkt nicht mehr, wie die Zeit vergeht. Man hat das Gefühl, man ist da ein Stück in der Ewigkeit drinnen. Und das trägt man auch ein Stück weit mit. Und ich behaupte, die Unpünktlichkeit von manchen Balkanländern, in manchen Balkanländern, beruht auf dieser Zeitlosigkeit, weil Zeit keine Rolle mehr spielt. Ich bin da in der Gegenwart des Herrn. Ich erlebe da ein Stück des Himmels mit und im Himmel gibt es keine Zeit.
Das Hochgebet, hat das auch unterschiedliche Formen? Nach der Liturgiereform kennen wir ja eben 4 Hochgebete, die vorgesehen sind, zur Auswahl stehen.
Es gibt 2 Hochgebete. Das, was also regelmäßig verwendet wird, ist das Hochgebet des Johannes Chrysostomos, daher auch Chrysostomos-Liturgie. Und 10-mal im Jahr an den 5 Fastensonntagen, nicht am Palmsonntag, aber an den 5 Fastensonntagen, am Fest des heiligen Basilius selber und an den Vorfeiern von Weihnachten, Ostern, Pfingsten, wird dann die Liturgie des heiligen Basilius, das Hochgebet des heiligen Basilius, das ein Stück länger ist, theologisch erheblich intensiver, schöner, gebetet. Aber davon merkt der einfache Gläubige nicht viel, außer dass es ein bisschen länger ist und der Chor ein bisschen langsamer singen muss.
Und das Hochgebet schließt ja der Priester in der lateinischen Tradition mit dem Worten Mysterium Fide, Geheimnis des Glaubens. Hat das auch den Ausdruck in der byzantinischen Tradition?
Das Hochgebet schließt nicht mit diesen Worten. Das Hochgebet schließt bei uns mit den Worten durch ihn und mit ihm und in ihm.
Ja, die Antwort wäre das dann drauf. Aber das ist sozusagen ein kleiner Abschluss.
Nach der Wandlung ist das Geheimnis des Glaubens.
Ja, unmittelbar ja. Nach dem Einsetzungsbericht.
Aber das ist, nicht,
ja.
Das ist Mitte des Hochgebets.
Ja, Mitte des Hochgebets, ja. Entschuldigung.
Nein, diesen Text gibt es nicht. Da gibt es eben diesen anderen Text, den ich zuerst schon zitiert habe, bringen wir dir dar, das Deinige von den Deinigen in allem und für alles. Und der Chor antwortet dann darauf, dir singen wir, dich preisen wir, wir danken dir und beten zu dir, oh Gott. Und da schließt das Hochgebet mit einer Fürbitte für alle und für jeden.
Und das Dialogische wird immer ausgedrückt mit dem Chor.
Der Chor hat die Funktion der Orgel.
Ja.
Also trägt die Antworten, aber jeder Gläubige, und das ist, da braucht man gar nicht viel reden, ist eingeladen, was er kann, mitzusingen. Das ist also, ja. Und dann kommt das Vaterunser. Genauso wie bei uns schließt an das Hochgebet das Vaterunser an und die Vorbereitung zur Kommunion. Und dann, wenn man zur Kommunion geht, ist das immer ein ganz besonderes Fest. Der Himmel kommt in einen selber. Man ist hineingenommen in diese himmlische Freude. Und es bleibt nur zu sagen, ich kann nur staunen, was da alles passiert. Voll sei unser Mund deines Lobes, Herr. Und das wird nach jeder Kommunion, also als Abschluss praktisch gesungen. Und das wollen wir uns jetzt hören. Ja, und dann geht die Liturgie sehr, sehr schnell dem Ende zu. Es kommt eben, wie ich anfangs schon sagte, schließt sich der Bogen, gehen wir in Frieden, bleiben wir in diesem Shalom Gottes, den wir da jetzt erfahren haben. Es folgt genauso wie bei uns der Segen und die Entlassung. Und dann tritt der Gläubige noch einmal vor. Und das hat mir jetzt einmal eine Bekannte so schön, wunderschön gesagt. Sie fühlt sich da immer an die Aussätzigen erinnert, die Heil erfahren haben und wo dann einer zurückkehrt, um sich zu bedanken. Man geht vor und man verehrt das Kreuz und der Priester gibt einem ein Wort mit auf den Weg. Der Herr ist in unserer Mitte und der Gläubige sagt, ja, er ist es und er wird es sein. Dieser Ausdruck des Shaloms, der jetzt mit uns hinausgeht in die Welt, aus dem wir wieder leben können bis zur nächsten Liturgie.
Und Sie haben es angesprochen, dass das ein besonderer Anlass ist für die Gläubigen, wenn sie die Heilige Kommunion empfangen.
Es wird erwartet, dass man sich da ganz intensiv darauf vorbereitet, dass man beichtet, direkt vor der Kommunion, dass man vor allem sich durch Fasten vorbereitet, durch Gebete vorbereitet. Es ist viel intensiver und natürlich aufwendiger und daher geht man dann nicht so oft. Und das ist dann aber auch ein Fest für die Gemeinde. Ich habe das also immer wieder in orthodoxen Kirchen gesehen, dass dann die Leute, die bei der Kommunion waren, von den anderen beglückwünscht werden. Durchaus in der Kirche. Man drückt einander die Hand, man umarmt sich. Ich freue mich mit dir, dass du jetzt zur Kommunion gegangen bist, dass du jetzt den Herrn empfangen hast.
Ja. Wieso ist das eigentlich für uns westliche Christen nicht so leicht möglich, auch die Heilige Kommunion, wenn wir dort mitfeiern, auch zu empfangen? Rein theologisch hätten wir ja die gleichen Voraussetzungen im Glauben. Wir glauben das ja alles.
Ja, aber wir sind immer noch getrennte Christen.
Ja, ja.
Es tut weh, sagen zu müssen, dass es einfach Differenzen gibt und die Kommunion ist der Höhepunkt, nicht der Weg zur Wiedervereinigung. Da spielt eben auch dieses Wort, das Jesuswort, eine Rolle, wenn du die Gabe zum Altar bringst und dich erinnerst, dass dein Bruder was gegen dich hat. Geh hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere die Gabe am Altar.
Aber Realpräsenz, Transsubstantiation.
Ja, das ist alles da.
Das ist alles
da. Das trennt uns nicht.
Vielleicht hören wir noch die Unterschiede zu den Dingen, die rund um die Eucharistiefeier auch bei uns in Gebrauch sind, zum Beispiel der eucharistische Segen oder die eucharistische Anbetung, die ja kleine liturgische Formen sind bei uns.
Eucharistischer Segen gibt es in der Liturgie eben vor diesem Gesang, voll sei unser Mund deines Lobes, Herr, da bringt der Priester die Reste der die von der Kommunion übergeblieben sind, bringt er dann wieder auf den Seitenaltar, um sie zu konsumieren, und da segnet er das Volk mit diesen eucharistischen Gaben. Monstranz, Aussetzung des Allerheiligsten, das gibt es nicht, weil eben Christus in der Ikone im Evangelienbuch, das auch aufliegt, einfach präsent ist. Und da diese Anbetung eben auch erfolgt. Aber als eigener, also ja, es gibt Wortgottesdienste, Akaphists, also Gebete, die nicht im Sitzen zu singen oder zu beten sind, zur Gegenwart Christi, auch Akaphists für die Heiligen und so weiter, das gibt es alles. Aber eben in ein bisschen anderer Form als bei uns. Und wie gesagt, also nicht, es gibt keine Monstranz und es gibt da keine Aussetzung.
Sie haben etwas angesprochen vorhin, was Ihre Schüler manchmal erzählen, dass zum Beispiel beim Beginn der Präfation, da schalten sie ab, weil sie das nicht mehr verstehen oder einfach nicht nachvollziehen können. Ist das nicht bei uns irgendwo ein Mangel, der sich jetzt breit macht oder jetzt manifestiert hat, dass die Leute ja die liturgischen Texte nicht mehr verstehen, weil nicht darüber gepredigt wird, nicht gelehrt wird? Kann das auch ein Grund sein?
Ja, aber es ist einfach, bei uns ist es so, dass wir einen sehr verworteten Gottesdienst haben. Jetzt kann man natürlich dagegen halten, die Gottesdienste bei den Orthodoxen gehen 3 bis 4 Stunden. Aber da werden die Texte immer wieder wiederholt, beziehungsweise mit in einer neuen Formulierung wird der Inhalt noch einmal rübergebracht und noch einmal rübergebracht. Das heißt, wenn ich einmal aussteige, ich finde es trotzdem wieder und ich kann dann doch auch wieder über das nachdenken. Während man bei uns, ja, man hat früher gesagt, man muss die Messe andächtig mitverfolgen. Und also ich habe noch in der Volksschule gehört, dass man muss wirklich von Anfang bis zum Ende aufpassen. Und das ist eine Überforderung. Ich kann nicht auf 45 Minuten konzentriert jedes Wort aufnehmen. Das geht nicht. Und wenn dann ein Text nicht so landläufig ist oder so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mir da zustimmen können und sagen, ja, grundgenommen schalte ich da auch immer wieder mal ab. Mir geht es auch schon auch so, dass ich da manchmal aussteige und mir nachher denke, verflixt nochmal, jetzt hast da wieder was überhört. Weil ich da vielleicht bei einem Wort, bei einem Dank einfach hängen geblieben bin. Und diese Texte sind einfach bei uns so, dass man eigentlich immer total achtsam sein muss, sonst verlierst du den Faden und kommst nicht mehr mit oder hast was Wesentliches versäumt.
Ein wesentlicher Unterschied, den haben wir ja schon in der letzten Sendung kurz erwähnt, ist ja, dass in der ostkirchlichen Tradition die Kinder schon kurz nach der Taufe auch die Eucharistie empfangen. Mhm. Und das wird bis heute so beibehalten.
Ja. Am Sonntag nach der Taufe, in manchen Traditionen ist es direkt nach der Taufe, bekommen sie die erste Kommunion.
Mhm. Weil ja sonst die Handhabe mit den Katechumenen sehr streng ist.
Ja.
Aber die Täuflinge sind voll und ganz in der Gemeinschaft der Kirche und sollen
sind
auch
voll und ganz aufgenommen,
den
ja.
Leib des Herrn
und da werden, es ist eben diese Initiationssakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, wird eben zugleich gespendet. Das ist nicht so eine Trennung, wie es bei uns ist, die es einfach dadurch eine Entwicklung gegeben hat. Mit einem großen Wunsch endet die Liturgie. Eben, dass wir in diesem Shalom bleiben, auf viele, viele Jahre. Auf Kirchenslawisch, nam noga jaleta. Und mit dem Gesang würde ich jetzt gerne auch meinen Beitrag heute beschließen.
Die heilige Eucharistie war heute das Thema bei Spiritualität. das Geschenk Gottes an uns Menschen. Eingesetzt im Abendmahlsaal, das Sakrament, das den Kern der Kirche ausmacht, den Kern unseres Glaubens, das uns mit dem Himmel am innigsten verbindet. In der ostkirchlichen Tradition wird ja die Eucharistiefeier auch die göttliche Liturgie genannt. Und Johannes Paul II. In seiner Enzyklika über die Eucharistie hat ja auch diesen Gedanken hereingebracht. Er möchte mit dieser Enzyklika auch das Staunen über die Eucharistie wieder vertiefen und zum Wiedererwecken bringen. Und das war auch heute ein Beitrag dazu, nämlich in der ostkirchlichen Tradition ist vieles verstärkt auch sinnenhaft dargestellt und noch intensiver einfach Zeit dem gegeben, was hier das heiligste Geschehen in der Kirche ist, was uns Jesus Christus Gott uns gestiftet hat. Ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Magistra Maria Dufner, für die Gestaltung dieser Sendung, für Ihre Referentenbeiträge. Vielen Dank.
Gerne.
Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Danke. Wiederhören.
Ihnen auch danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger.